Mein Impuls, das Missverständnis ins Zentrum dieses Textes zu stellen, entstammt der Hoffnung, etwas frische Luft in den Raum des Zwischenmenschlichen zu lassen. Das schreibt Daniela Dröscher in ihrem neuen Buch über das Sprechen. Darin erzählt die Autorin auch ganz persönlich, wie sie in ihrem Leben sprachlos geworden ist und wie sie sich aus dieser Sprachlosigkeit befreit hat. Guten Tag, Daniela Dröscher.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Man sagt das ja so, jemandem verschlägt es die Sprache. Wie war das denn bei Ihnen? Was hat Sie sprachlos gemacht?
Ich glaube, ich habe mich lange Zeit sehr einschüchtern lassen von Ideen und Vorstellungen und Erwartungen, wie das Sprechen auszusehen hat und habe mich irgendwie sehr an anderen orientiert und war wenig bei mir, könnte man vielleicht sagen. Also ein Stolperstein war auf jeden Fall der Dialekt. Das war, da komme ich direkt ins Stottern. Genau, der Dialekt, das ist wirklich ein Drama. Man kann es gar nicht fassen. Ich bin sozusagen mit einer hochdeutsch sprechenden Mutter aufgewachsen und habe dann aber sehr früh in unserem rheinland-pfälzischen Dorf gemerkt, nein, nein, alle anderen Kinder sprechen aber Dialekt, das will ich auch können. Habe mir dann auch in der Pubertät diesen Dialekt mühsam antrainiert. Und dann fand ich das aber irgendwann nicht mehr so gut und wollte Hochdeutsch sprechen, habe mir ihn wieder abtrainiert. So, und das waren ganz schön komplizierte Vorgänge. Es klingt jetzt so einfach, war es aber nicht.
Also es spielt auch in Ihrem Buch eine große Rolle, also dieses zwischen Dialekt und Hochdeutsch stehende, dieses Hin- und Hergeworfensein, die Sprachlosigkeit in der Kindheit und auch während des ganzen Grundstudiums waren Sie sprachlos. Wie haben Sie sich denn aus dieser Sprachlosigkeit befreien können?
Ich habe erst einmal die Ohren gespitzt, ich habe zugehört und habe mir angeschaut, wie reden denn andere und habe so Stück für Stück, ja, über Ausprobieren, Scheitern habe ich in die Sprache gefunden und also in meine Sprache. Und ein großer Plotpoint darin war der Wechsel in eine Fremdsprache, also ins Englische. Ich habe in meinem Auslandsjahr meine erste Kurzgeschichte tatsächlich auch geschrieben, also auch mit dem Schreiben hat das viel zu tun und habe durch diese fremde Sprache, in der alle anderen, mit denen ich dort studiert habe, auch nicht perfekt waren. Dadurch habe ich irgendwie Stück für Stück in die Ermächtigung gefunden. Das Englische war so dankbar und so schön, weil es ja vergleichsweise leicht ist zu lernen und weil es so tolle Verbindungen schafft zwischen so unterschiedlichen Menschen über Grenzen aller Art hinweg. Und ich glaube, diese Sprache oder dieser Wechsel in diese Sprache, der kam für mich zum richtigen Zeitpunkt.
Also durch diese Distanz gewissermaßen eine neue Nähe auch zur eigenen Sprache, zur deutschen Sprache gefunden dann.
Richtig. Und auch dadurch, dass ich im Englischen natürlich sehr viel reduzierter unterwegs sein musste, ne? Also ich hatte ja ein vergleichsweise begrenztes Vokabular und war gar nicht so sehr in der Lage, jetzt unbedingt in der absoluten Eloquenz unterwegs sein zu können. Das waren alle anderen aber auch nicht. Und so ist das Stück für Stück, habe ich mich dem gesprochenen Wort genähert. Und inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass ich ausgesprochen gern öffentlich rede. Fast immer.
Bei Ihnen kommt auch ein Bekenntnis zum Missverständnis dazu. Warum ist denn das Missverständnis im sprachlichen Miteinander so wichtig?
Ich glaube, wenn wir bereit wären, die Möglichkeit, missverstanden zu werden oder andere nicht zu verstehen oder in Teilen falsch zu verstehen oder gar nicht zu verstehen, wenn wir das mit einkalkulieren, dann wären wir, glaube ich, großzügiger miteinander und ich glaube, wir würden auch wieder sehr viel genauer zuhören. Wir würden uns Pausen erlauben, wir würden uns das Nachfragen erlauben und die sprachphilosophische Tradition, aus der heraus ich schreibe und komme, die denkt das Missverstehen eigentlich als Regel und nicht als Ausnahme. Das gebietet eine gewisse Vorsicht oder auch eine gewisse Sorgfalt in der Kommunikation miteinander. Ich glaube, ein großes Manko ist tatsächlich, dass wir zu schnell sind. Wir denken immer schon, verstanden zu haben oder verstanden worden zu sein. Und das können wir nicht voraussetzen, weil wir so verschieden sind in unseren Prägungen, Erwartungen, Ängsten, Sehnsüchten. Das sind komplexe Wesen, die da aufeinandertreffen in einem Ich-Du-Verhältnis. Im Buch habe ich ja das Bild von Virginia Woolf, der Schneefelder, die versuchen, miteinander zu kommunizieren. Ne? Was wissen wir vom anderen? Im Grunde entsetzlich wenig, wenn wir ehrlich sind.
Also wir müssen erstmal davon ausgehen, dass ein hundertprozentiges Verstehen des anderen gar nicht möglich ist. Und deswegen müssen wir auch immer so einen Raum lassen zwischen uns, der vorsichtig nachfragt, der sich dem annähert, der dem anderen auch Raum gibt, auch mal nachfragt, um wirklich eine Verbindung herzustellen.
Absolut. Es gibt ja, ich glaube, aus dem Buddhismus kommt das. Es gibt diese Idee der heiligen Pause, diesem kurzen Innehalten, diese kurze Lücke, die es mir erlaubt, den anderen auch als anderen zu sehen, wahrzunehmen und nicht sofort mit meinen Projektionen oder gar meinem Urteil sofort mich auf ihn zu stürzen und ihn in diese und jene Box zu stecken oder eigentlich gar nicht in einen Dialog zu gehen. Dann sind es eigentlich eher Monologe, die monolithisch nebeneinander stehen, ne, oder aufeinandertreffen. Und ich glaube, dieses in Verbindung gehen, das müssen wir in Teilen tatsächlich wieder lernen. Und das geht vornehmlich in der analogen Begegnung, also im wirklichen Aufeinandertreffen von Menschen in echten Räumen, echte Menschen in echten Räumen. Das ist, glaube ich, auch sehr gut erforscht, dass ja in der persönlichen Begegnung eigentlich eine gewisse Form von Projektion, Ressentiment unterbunden wird, weil wir dreidimensionale, komplexe, lebendige Wesen vor uns haben. Und ich glaube, dieser Aspekt der Lebendigkeit, der ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil ein Mensch in einem Raum ist kein Mensch auf einem Bild oder auf einem Bildschirm. Das unterschätzen wir, glaube ich, bisweilen.
Wenn man ein Buch über das Sprechen schreibt, dann kommt man natürlich nicht an der Geschichte vom Turmbau zu Babel vorbei und der Sprachverwirrung. Das kommt auch in Ihrem Buch vor. Vielsprachigkeit wird da als Fluch Gottes inszeniert. Was fasziniert Sie denn an dieser alttestamentlichen Strafe?
Ich bin ja sehr protestantisch erzogen. Also ich habe auch versucht, so geht die Legende, als Sechsjähriger habe ich versucht, das Alte Testament zu lesen und bin kläglich gescheitert an den rhetorischen Finessen dieses Buches. Und Babel, die Geschichte dieses Turmbaus, das war für mich als Kind schon sehr, sehr faszinierend, weil ich dachte, was ist das für eine interessante und gruselige Strafe, dass die Menschen einander nicht mehr verstehen können. Und womit konfrontiert uns dieses Gleichnis eigentlich? Ich glaube, für mich ganz kindlich, aber auch bis heute hatte ich immer ein großes Fragezeichen und dachte, warum wird es als Fluch inszeniert, diese Vielsprachigkeit? Sozusagen, warum ist es nicht eigentlich ein Segen? Wo bleibt denn da die Differenz oder die Schönheit der Differenz? Warum ist es nicht eher ein Segen? Damit bin ich, glaube ich, losgelaufen mit diesem Fragezeichen.
Aber man kann die Vielsprachigkeit als Fluch vielleicht auch ganz anders verstehen, dass die Menschen sich plötzlich nicht mehr verstanden haben. Also sie haben aneinander vorbeigeredet. Und dann klappt das natürlich nicht mit so einem riesen gemeinsamen Projekt wie dem Turmbau. Sprechen und Sprache kommt ja häufig in der Bibel vor. Das Johannesevangelium beginnt mit den Worten: Am Anfang war das Wort und das Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Das ist schon ein ziemlicher Paukenschlag. Wie können Worte denn Fleisch werden?
Worte können auf jeden Fall das Fleisch sehr, sehr prägen, sagen wir so. Ich glaube, wir machen uns selten wirklich klar, wie gewaltvoll Worte und auch Blicke sein können und sich wirklich buchstäblich einschreiben können in Körper und nachhaltig und lange und tief verletzen und auch formen können. Es gibt in meinem Buch diesen Satz: Wir sehen, was wir hören. Und ich glaube, es ist ein ziemlicher Schlüsselsatz in dem Text. Der stand da auf einmal und das ist ja also sehr verknappt, aber der fasst es eigentlich ganz gut zusammen, was ich gerade versucht habe zu erklären. Ne? Wir sind natürlich total abhängig davon, wie Wörter, Sprache unseren Blickrahmen und dadurch auch Wirklichkeit formatieren. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, sich klarzumachen, wie viel Gewalt ich ausüben kann durch die Art und Weise, wie ich spreche. Also es gibt ja diese riesigen Debatten über, ja, welche Wörter wollen wir noch verwenden, sollen wir nicht mehr verwenden. Auch darauf gehe ich ja ein in meinem Text, wenn auch nur kurz. Und ich sage, wenn ich weiß, dass es bestimmte Wörter gibt, die andere zutiefst verletzen und nicht irgendwie auf einer oberflächlichen oder kosmetischen oder sozusagen so einer geschmacklichen Ebene, sondern wirklich im tiefsten Inneren, im Kern, welchen Grund habe ich denn diese Wörter weiterhin zu verwenden oder welches Recht nehme ich mir heraus? Ich finde das nicht schwer. Ich finde das eigentlich sehr, sehr einfach, so dieses Zugeständnis.
Also mit Worten kann man anderen auch tiefe Wunden zufügen. Genauso kann man mit dem bewussten Auslassen von Worten auch verletzen und Dinge erreichen. Sie sprechen das auch an in Ihrem Buch, das Schweigen nach dem Zweiten Weltkrieg, das Schweigen über den Holocaust, das Schweigen über den Weltkrieg. Da werden Worte ja ganz bewusst ausgelassen und das spielt schon eine große Rolle. Welche Auswirkungen hat das dann auch noch auf die Kinder und auf die Enkelgeneration?
Das wäre ein eigenes Buch wert und das Schweigen der Nachkriegszeit oder auch der Kriegskinder. Es ist ja recht gut erforscht. Viele tolle Bücher darüber. Ich fand interessant zu sehen, was für eine ambivalente Haltung es zur Sprache gegeben haben muss. Ich kann es ja nur rekonstruieren als sehr Spätgeborene, weil es einerseits dieses Schweigen gab und sozusagen bestimmte Gefühle konnten nicht artikuliert werden. Also ich beziehe mich sehr stark auf die Unfähigkeit zu trauern von Margarete und Alexander Mitscherlich, ne? Also sozusagen, es gab keine Sprache für all diese komplexen Gefühle, Scham, Angst, Ohnmacht, Trauer. Und zugleich gab es einen sehr frivolen Umgang mit Sprache, wenn wir an die Sprache der Schlager denken oder an die Sprache der Fernsehsendungen dieser Zeit. Da wurde extrem oder auch die schlechten Witze, die also aus heutiger Perspektive wirklich schlechten und auch teilweise geschmacklosen Witze dieser Zeit, also es wurde unendlich viel geredet, scheint mir, aber eben nicht über das, worüber hätte geredet werden müssen. Vielleicht ging es auch nicht, weil es erst einmal gar nicht an der Reihe war. Also, ne, auch da gibt es ja eine Hierarchie. Erst einmal mussten, glaube ich, die Geschichten und die Schicksale der Opfer in den Blick genommen werden. Und dann, viel später, war vielleicht auch erst die Scham und die Schuld an der Reihe. Ne? So was hat ja immer auch eine Reihenfolge. Wann kann etwas überhaupt zur Sprache kommen? Wann ist etwas an der Zeit? Also alles hat seine Zeit, ist ja so. Ist für mich, glaube ich, ein sehr prägender Satz bis heute. Das stimmt, alles hat seine Zeit.
Und es gibt auch immer noch Dinge, über die wir heute noch schweigen. Da ist die Sterblichkeit zum Beispiel, über die nicht geredet wird, die auch verschwiegen wird. Und damit nehmen wir uns auch die Lebendigkeit, schreiben Sie. Wie meinen Sie das?
In der Gesellschaft, in der wir leben und gelernt haben zu leben, die tut wirklich sehr, sehr viel, um die Sterblichkeit und auch Bedürftigkeit und Gebrechlichkeit, Verletzlichkeit des Körpers so weit wie möglich von uns fernzuhalten, weil ja, würden wir uns klar machen, wie endlich alles ist. Ich nehme an, wir würden anders leben und würden eine andere Gesellschaftsform uns auch wünschen und dafür kämpfen. Andererseits wird der Körper die ganze Zeit optimiert und verbessert und es geht um das lange Leben und das gute Leben und so, aber es versucht eigentlich den Tod so weit wie möglich in die Vergessenheit oder ins Abseits zu schieben, weil wir darin irgendwie nicht mehr geübt sind oder weil es so bedrohlich auch zu sein scheint. Ich glaube, für mich gehört das Ende sehr stark zum Leben. Ich habe auch recht früh irgendwie eine Erfahrung gemacht mit 20. Da hatte ich eine OP am Kopf, die war nicht unkompliziert. Also diese Erfahrung von Endlichkeit, die gehört sehr stark zu meiner Biografie.
Kann Sprache da vielleicht auch trösten? Also wenn man zum Beispiel gläubig ist, kann man beten.
Die Trostfunktion von Sprechen, von Sprache, die ist, glaube ich, gar nicht hoch genug zu schätzen. Lyrik kann trösten, also mich trösten Gedichte ganz oft oder mich erfreuen oder mich beglücken Gedichte. Und ja, beten, das ist wirklich eine interessante Frage ab. Also ich habe letztens mit einer Freundin ganz ausführlich über das Beten gesprochen und wir haben uns beide gefragt, ob wir womöglich häufiger beten, als uns so bewusst ist. Also weil Beten für mich lange Zeit wirklich noch verbunden war mit diesem ganz klassischen Bild, so das kleine Mädchen oder so, wie ich es im Kindergottesdienst gelernt habe, das Mädchen mit den gefalteten Händen und dann betet es. Aber ich habe mich im Verdacht, viel, viel häufiger zu beten, als es mir bewusst ist, allein dadurch, dass ich zu inneren Monologen ansetze und mir ganz, ganz, ganz dringend wünsche oder auch in Zirkeln, in denen Menschen zusammenkommen, digital. Und sozusagen alle guten Gedanken in Richtung eines Kriegsgebietes schicken oder ihn dahin zu Menschen, die es gerade, die es ganz, ganz dringend brauchen. Das ist alles eine Form von Gebet, ne?
Und dann müssen wir natürlich auch noch über die Liebe sprechen. In der Liebe sei ein sprachliches Paradox am Werk, schreiben Sie. Es gibt ja kaum einen Satz, der häufiger missverstanden wird als dieser große Satz, ich liebe dich, oder?
Das ist ein sehr interessanter Satz, der ist so aufgeladen wie kaum ein anderer Satz. Er kann sehr schnell sehr formelhaft werden, er kann erwartet werden, er kann sich abnutzen. Und ich glaube, es ist so eine genuine Aufgabe der Literatur oder auch der Lyrik, des Romanschreibens, immer wieder neu eine Sprache der Liebe zu finden, zu erfinden und diese Sprache frisch und beweglich und lebendig zu halten. Das, also so verstehe ich zumindest die Aufgabe der Literatur.
Denn die menschliche Sprache ist nicht weniger als ein Wunder. Auch das schreiben Sie in Ihrem Buch. Was macht die Sprache so wunderbar?
Ich glaube, ich bin grundsätzlich eher so ein staunender Charakter. Also ich wundere mich ganz, ganz oft und auch darüber, dass Dinge einfach so funktionieren. Also auch ein Flugzeug ist für mich bis heute immer noch ein Wunder, tatsächlich, dass etwas funktioniert und nicht funktioniert. Das scheint mich immer wieder ins Staunen zu versetzen. Die menschliche Sprache kann einfach so, so vieles sein. Ich beginne ja den Text mit einer Aufzählung und versuche mir klarzumachen, was sind eigentlich die Facetten unseres Sprechens und wie vielfältig und wie ungeheuer komplex, kompliziert ist denn diese menschliche Sprache. Und für mich ist sie ja in erster Linie das Medium der Verbindung. Sie erlaubt mir, mit anderen auf eine Weise in Kontakt zu treten, die mich immer wieder tief beglückt, weil ich denke, wir haben dieses Mittel und können einander von unseren Innenwelten erzählen. Was für ein Enigma ist das? Und wir können Gefühle artikulieren, wir können Sehnsüchte zum Ausdruck bringen. Das finde ich einfach immer noch einen, ja, sehr erstaunlichen Vorgang. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass das alles nicht der Fall ist und dass wir so eine ganz schematische Form von Kommunikation nur haben. Also reine Inhalte oder reine Informationen oder ganz technisch und ja, ich glaube, der Zusammenhang von Sprache und Gefühl, der ist für mich gerade sehr, sehr erforschenswert, weil ich glaube, dass wir Gefühle, vielleicht auch, weil sie traditionell dem Weiblichen zugeordnet werden oder dann schnell als mystisch oder esoterisch gelten, die Gefühle sind unserem Urteil vorgängig, ne? Das weiß man inzwischen. Und das finde ich erzählenswert und betrachtenswert. Auch deshalb ist die Sprache ein Wunder, weil sie uns erlaubt, Gefühle auszutauschen.
Und bleibt immer ein ewiges Üben und Versuchen und Experimentieren auch.
Ein Üben und ein Versuchen und ich plädiere im Text ja sehr stark dafür, auch den Fehler und das Missverständnis und ja das Scheitern zu umarmen und trotzdem immer wieder in die Arena zu gehen und sich auszutauschen und das dann nochmal zu versuchen und anders zu versuchen und den Satz vielleicht, wenn er mir missglückt, dann streiche ich ihn durch im Sprechen und setze anders an. Und ich glaube, wenn wir bereit sind, die Perfektion loszulassen oder auch diesen sehr bewertenden Blick aufeinander und wirklich Sprache als ja, Medium der Begegnung und der Verständigung und der Verbindung denken, dann wird es irgendwie nicht nur leichter, sondern irgendwie auch schöner und vielleicht unter Umständen sogar friedlicher. Das wäre meine Hoffnung.
Vielen Dank, Daniela Dröscher. Sprechen, so heißt Ihr neues Buch über das Wunder der menschlichen Sprache. Es ist auch ein sehr persönliches Buch, auch ein Buch, das uns im Umgang mit Sprache sensibilisiert. Dabei müssen wir anerkennen und begreifen, dass wir uns nie ganz und gar verstehen können und dass die Möglichkeit des Missverstehens eine Voraussetzung ist, die wir akzeptieren müssen auf dem Weg zum menschlichen Miteinander. Nur so können wir frische Luft in den Raum des Zwischenmenschlichen lassen. Das Buch Sprechen von Daniela Dröscher ist im Verlag Hansa Berlin erschienen. Das Buch hat 110 Seiten und es kostet 20 Euro. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank für die Einladung.